Step for Climate ist eine Gruppierung, die sich gegründet hat aus Gruppen im globalen Süden, Klimagerechtigkeitsgruppen, antikoloniale Gruppen, ArbeiterInnenbewegungen weltweit und für die Entschuldung von Ländern im globalen Süden einsteht.
Wie ist die Gruppe denn entstanden jetzt im europäischen Kontext? Scheint sie ja relativ neu, aber die Idee ist schon älter.
Genau, die Idee ist schon älter, die begleitet die antikoloniale Bewegung schon sehr lange und gerade Gruppen im globalen Süden sind natürlich schon super lange mit dieser Problematik konfrontiert, dass halt Länder und Menschen im globalen Süden einfach unglaublich unter der Verschuldung ihrer Länder leiden. Und die Thematik ist, sage ich mal, hier noch relativ neu, leider. Und es wurde durch die Gruppen im globalen Süden quasi auch in diesen europäischen Raum gebracht und gewinnt auch jetzt immer mehr, unter anderem auch durch Black for Climate, immer mehr an Relevanz.
Die Bewegung verknüpft Ansätze aus postkolonialen Gedanken und der Klimagerechtigkeitsbewegung. Wie genau funktioniert das und was sind die Forderungen?
Das funktioniert in dem Sinne, dass um überhaupt Klimagerechtigkeit und klimafreundlichere Maßnahmen auch in Ländern des globalen Südens umsetzen zu können, was ja auch Teil von verschiedenen Klimaabkommen ist, dafür ist es erst notwendig, dass Länder im globalen Süden überhaupt finanziell unabhängig sind, auch vom globalen Norden. Und dadurch, dass sie so sehr abhängig sind durch diese Verschuldung und diese Interest Payments, also Zinsen, die sie bezahlen müssen, müssen sie unter anderem halt ihre eigenen Ressourcen, ihre eigenen Menschen oder ihre Bevölkerung ausbeuten, um überhaupt diese Rückzahlung der Schulden gewährleisten zu können. Und deswegen befasst sich Debt for Climate halt genau mit diesem Gedanken von finanzieller Autonomie, um überhaupt, sage ich mal, erstmal Chancengleichheit zu schaffen, um dementsprechend halt auch Sachen wie Klimagerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit überhaupt umsetzen zu können.
Die Abhängigkeit durch Produktionswege zum Beispiel ist ja global logisch herzuleiten, aber woher genau kommen die Schulden?
Genau, die Schulden, das sind, sag ich mal, Überbleibsel noch aus der Kolonialzeit. Also das heißt, diese Schulden, das ist, sag ich mal, nicht, weil die es verbockt haben oder weil die Länder irgendwie nicht vernünftig wirtschaften können, sondern sind in großen Teilen einfach direkte Konsequenzen aus dem Kolonialismus. Das System der Verschuldung war eine direkte Konsequenz von den Kolonialmächten, die zum Beispiel ja einfach gewisse Ungerechtigkeitssysteme in den Ländern selber aufgebaut haben, wie zum Beispiel, dass sie aktiv dazu beigetragen haben, die Ernährungssouveränität in den Ländern abzubauen und diese Abhängigkeiten vom globalen Norden quasi weiter bestehen zu haben. Also statt, sage ich mal, des aktiven Kolonialismus im Sinne von direkter Ausbeutung wurde es zu einer indirekten Ausbeutung oder einer indirekten Abhängigkeit durch Verschuldung quasi umgewandelt. Und viele dieser Schulden sind halt auch alles andere als legitim, unter anderem aus diesem Grund, aber auch, weil sie mit Staaten oder Staatssystemen aufgebaut worden sind, die, sag ich mal, autoritäre Regime sind, die zum Teil diese Verschuldung quasi aufgebaut haben, um ihre eigene Bevölkerung zu unterdrücken. Es gibt auch Fälle, wo Verschuldung von Ländern, von den Kolonialmächten auf die ehemalig kolonialisierten Länder übertragen worden sind. Also diese Schulden sind halt alles andere als legitim und deswegen ist es längst überfällig, die zu streichen.
Und an wen adressiert sich der Protest?
Der Protest richtet sich insbesondere natürlich an die Kreditinstitute, also das wären insbesondere der Internationale Währungsfonds und die Weltbank, die, sage ich mal, direkt diese Strukturen sind, die diese Kredite aushändigen. In dem Sinne, aber auch insbesondere auch an die Regierung im globalen Norden, denn die Regierungschefs, also zum Beispiel Christian Lindner als Finanzminister hier in Deutschland, hat quasi die viertgrößte Entscheidungsgewalt in diesen Kreditinstitutionen. Also das heißt, die Regierungschefs oder die FinanzministerInnen aus den jeweiligen Ländern im globalen Norden haben direktes Stimmrecht in diesen Organisationen. Das heißt, wir richten uns auch natürlich dementsprechend direkt an die Regierung hier im globalen Norden. Genau, aber auch an private Kreditinstitutionen. Zum Beispiel BlackRock behält auch sehr viele Schulden in. Und was dazu vielleicht auch noch gut ist zu erwähnen, ist, dass an diese Schuldenverträge auch immer direkte politische Einflussnahme gekoppelt ist. Das heißt, es werden Verträge angefertigt, die, sag ich mal, das direkte Eingreifen in politische Vorgänge nach sich ziehen, wie zum Beispiel, dass damit gefordert wird, verschiedene Sozialleistungen abzubauen, dass die Länder diese Gelder nur bekommen, wenn sie halt zum Beispiel Sozialleistungen in ihren eigenen Ländern abbauen oder in massive Infrastrukturprojekte wie zum Beispiel halt Extraktion, also zum Beispiel Kohleminen oder sowas, in ihren eigenen Ländern investieren. Also es sind keine freien Gelder, die da rausgegeben werden.
Welche Rolle spielt speziell Deutschland?
Deutschland hat eine riesengroße Entscheidungsmacht, wie gesagt, in der IMF und der Weltbank. Also ist viertgrößte Entscheidungsgewalt innerhalb dieser Kreditinstitution. Und deswegen entscheidet halt auch sehr krass über das Schicksal von den Ländern im globalen Süden, während sie halt aber selber in der Vergangenheit unglaublich von Schuldenstreichungen selber profitiert haben. In Deutschland hat es halt eine Schuldenstreichung von 50% gegeben nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dadurch wurde überhaupt erst das deutsche Wirtschaftswunder möglich. Also unser eins, wir wachsen damit auf, hier in Deutschland, wenn wir hier sozialisiert worden sind, mit dem Glauben, okay, das waren die Trümmerfrauen und das waren die übergebliebene Bevölkerung, die hier das alleine selber geschafft hat. Und überhaupt die deutsche Wirtschaft, die das alles überhaupt uns hier zu dem Standpunkt gebracht haben, wo wir heute sind, nämlich eine der, sag ich mal, wohlhabendsten Länder auf dem Planeten, war aber nicht so. Das ist halt ein Märchen, was uns da verkauft worden ist. Und im Endeffekt war einer der Hauptfaktoren davon, dass es überhaupt möglich war, die Schuldenstreichung. Und mit Debt for Climate haben wir jetzt bald einen relativ wichtigen Punkt, auch einen relativ wichtigen geschichtlichen Punkt, weil am 27. Februar haben wir den 70. Jahrestag der deutschen Schuldenstreichung. Und dahingehend werden wir mit der Bewegung zusammen mobilisieren und da werden wird es wieder Aktionen einerseits in Deutschland, aber auch weltweit geben, wo wir auf diese Thematik aufmerksam machen.
Das Ziel scheint groß und die Forderungen vielleicht für eine Klimabewegung auch relativ abstrakt. Was hält die Bewegung trotzdem zusammen?
Genau, die Forderung ist in dem Sinne natürlich eine Adressierung an die Regierung, aber wir sind nicht naiv und wir wissen, dass es nicht eine einfache Forderung ist, umzusetzen und auch gerade mit Hintergedanken, die vielleicht Regierung und die jeweiligen Kreditinstitutionen jeweils haben, aber vielmehr ein verbindendes Element der verschiedenen Bewegungen. Wir versprechen uns vielmehr eine mögliche Schuldenstreichung in der Zukunft eher dadurch zu erwirken, durch die Mobilisierung, die wir auf dem Weg dahin aufbauen. Debt for Climate und die Forderung dahinter ist in dem Sinne eigentlich eher ein Mittel zum Zweck, eine weltweite übergreifende Mobilisierung aufzubauen, also gerade in Ländern im globalen Süden, zum Beispiel in Argentinien, in Südafrika, genau in Mexiko haben wir weitreichende Vernetzung zwischen Klimagerechtigkeitsbewegungen, zwischen sozialen Akteurinnen, zwischen Gewerkschaften, zwischen ArbeiterInnenbewegungen, was vorher noch nicht so gut geschafft worden ist, weil entweder man Klimagerechtigkeitskämpfe kämpft oder Arbeitskämpfe, aber es zeigt sich einfach, dass es einfach ein sehr geeignetes Instrument ist, um halt auch verschiedene Bewegungen miteinander zu verknüpfen.
Wie organisiert sich Debt for Climate und wenn jemand jetzt mitmachen will, wie wäre das möglich?
Genau, also Debt for Climate ist dezentral organisiert. Das heißt, also wir haben einerseits eine globale Struktur, wie zum Beispiel Videokonferenzen, wo wir uns horizontal mit Menschen aus allen Ländern quasi, wo wir vertreten sind, austauschen können, mit Einzelpersonen, die bei uns aktiv sind, aber haben gleichzeitig dezentrale Strukturen in den jeweiligen Ländern. Also das heißt, es gibt eine Debt for Climate-Gruppe in Deutschland, es gibt eine Debt for Climate-Gruppe in Südafrika, in Indonesien, in Argentinien, in Mexiko, also sehr viele einzelne Gruppen, die, sag ich mal, autonom auch agieren und halt für, sag ich mal, den Zweck und für die Forderung und für das, wofür Debt for Climate steht, quasi kämpfen auf ihre eigene Art und Weise. Genau, und dabei versuchen wir immer, sag ich mal, eine horizontale Kommunikation aufrechtzuerhalten, dass wir, sag ich mal, was die Intention und was die Kommunikation unseres Protests angeht, immer auf der gleichen Ebene bleiben. Und genau, das heißt, wenn man sich engagieren möchte bei uns, dann kann man entweder die globalen Strukturen erreichen durch E-Mail-Kontakt, über Social Media oder halt einfach eine von unseren lokalen Gruppen in dem jeweiligen Land, also wie zum Beispiel jetzt hier Debt for Climate Deutschland, einfach kontaktieren und dann könnte man direkt einsteigen in lokalen Projekten oder halt auch auf der globalen Ebene.